Ja, willkommen zum Chaos im Internet.
Jetzt fängt's an.
Sehr gut, es fängt an. Mein Name ist Helge Schmidt. Ich rede heute ein bisschen über, darüber, wie man Malware über ein Android-Gerät auf dem PC über die USB-Schnittstelle verbreiten kann. Das war mein Bachelor-Thesis-Thema und bevor ich anfange, mache ich ein kleines bisschen Werbung. Und zwar auch ein bisschen Credits, weil die haben eigentlich die Research-Arbeit finanziert. Das war die NB GmbH, ist ein IT-Security-Laden in Heidelberg und wir machen oder haben alles, die machen alles rund um Security. Und was ich da gemacht habe und warum das Thema auch zustande kam, war, ich war in die Mobile Security. Ich war eigentlich Pentester für Android-Apps und iOS. Deswegen kommt auch ein bisschen so zwischendurch ein bisschen die Unternehmenssicht heraus. Und die waren so nett, um mir das Device herauszurücken, das mittlerweile auch das gepatcht ist und vorbereitet. Ein bisschen Überblick, worüber ich heute reden werde, ist so ein etwas längeres Intro, weil es einerseits um die Sicherheit von Android allgemein geht, wie die USB-Implementierungen sind und wie man typischerweise Malware verbreiten würde. Und danach komme ich drauf, erzähle ich was darüber, wie die Fähigkeiten von die USB-Fähigkeiten und die USB-Unterstützung auf Android ist und wie man dann so ein eigenes USB-Gerät mit einem Android vortäuschen kann. So ein kleines Intro. Das da ist kein Android. Das da ist eine externe USB-Festplatte oder ein Flash-Drive, je nachdem wie man sieht. Die Geschichte dahinter ist ziemlich lustig. Wenn man in Russland an der chinesischen Grenze wohnt, dann geht man über die chinesische Grenze, um billig Elektronik einzukaufen. So, und der Typ, der diese Festplatte gekauft hat, hat genau dasselbe getan. Er ist nämlich über die chinesische Grenze in den Elektroladen und wollte sich eine billige Festplatte kaufen. Nur er war wohl ein bisschen skeptisch und hat dem Verkäufer nicht so getraut. Und hat sich das Ding vorführen lassen, also der Verkäufer hat die angeschlossen an ein Notebook, hat ein PDF-Dokument drauf kopiert, hat von der Festplatte ein PDF-Dokument geöffnet und hat gesagt, hey, guck, das funktioniert. So, der hat das gekauft, ist dann zu sich nach Hause gekommen und hat versucht, einen Film drauf zu kopieren. Und hat sich gewundert, warum, egal welchen Film er drauf kopiert, nur die letzten 5 Minuten des Films werden wiedergegeben. Ja? Und hat sich gewundert, warum das so ist. Und ist dann zum Elektroniker seines Vertrauens gegangen und der hat das dann geöffnet und hat festgestellt, hey, da ist ja gar keine Festplatte drin, sondern einfach nur ein Flashdrive und 2 Bolzen für das Gewicht. Ja? Das hier ist ein 128 MB Stick mit etwas veränderter Firmware und zwar propagiert die eine 500 GB Samsung Festplatte an den Rechner, so wird sie auch erkannt. Was die aber macht, ist einfach in der Schleife kopieren. Ja, das erklärt auch, warum der immer nur die letzten 5 Minuten seines Films gesehen hat. Und das ist so ein bisschen die Anleitung zum Talk, wenn es darum geht, wenn es um USB-Security geht. Man weiß im Prinzip nicht, was man da anschließt. Besonders nicht, wenn man so ein ziemlich komplexes Betriebssystem wie ein Android hat. Wozu benutzt man das Android an dem PC? Die Dinger sind nach einem, spätestens nach 2 Tagen leer. Man lädt das Gerät an einem Notebook, man will Backups abziehen, man will seine Musik oder Videos drauf kopieren. Genauso benutzt man das für Stuttering, so als zum Internet-Share. Oder als Entwickler hat man das permanent an der USB-Schnittstelle angeschlossen, um seine eigens entwickelten Applikationen darauf zu testen. Nun, wenn man das Gerät so jedes Mal an der Schnittstelle, an der USB-Schnittstelle hat, muss man sich überlegen, wie vertrauenswürdig das ist. Das ist so also ein bisschen die CVE-Liste, die ist ein paar Seiten lang. Man sieht es so relativ schlecht, die Pixel sind irgendwie um die 10. Das sind die ganzen Vulnerabilities, die offiziell bekannt sind und registriert sind, was Android angeht. Das ist so ein wichtiger Überblick über Root Exploits, die momentan aktuell sind. Also die ganzen Versionen, also die aktuellste Version ist erstmal 4.4. Die ganzen Versionen von 2 oder 3 Jahren, vor 2 oder 3 Jahren, und 2 oder 3, die sind eigentlich relativ leicht rootbar. Man findet in Bastlerforen einfach irgendwelche One-Click-Apps. Man muss sich eine App installieren, dann erscheint die und da ist so ein Knopf root und auf den klickt man und dann ist das Handy geroutet, so, damit man irgendwie administrative Privilegien auf dem Phone hat und dann kann man dann basteln. Dann hat man eigentlich fast ein vollständiges Linux-System sozusagen, so ein bisschen abgespeckten Command-Line-Tools, aber man kann da irgendwie, weiß ich nicht, IP-Tables laufen lassen oder was auch immer. Der Punkt dabei ist, Android verlässt sich, oder die Sicherheit von Android und den Daten davon, die verlässt sich darauf, dass eben kein Root-Zugriff schon kopiert hat, Executable dann ausgeführt hat und dann hattest du eine Root-Shell, ja. Dann konntest du die SU-Binary dann permanent auf das Smartphone kopieren und das war's. Momentan ist es so, dass alle Versionen unter 4.2 mit einem Exploit funktionieren. Also diese ganzen alten Versionen, die hatten viele Bugs, die wurden über die Zeit behoben. Und da musste man verschiedene Exploits für verschiedene Geräte herausfinden. Aber dieser Master Key Exploit, der vor einem Jahr auf der Black Hat USA vorgestellt wurde von Jeff Forrestal, der gilt wirklich einfach geräteübergreifend. Das ist einfach nur ein Bug, der wirklich in dem Google Code, also von dem Android Code, eingebaut worden ist. Und zwar ist da eine Lücke, was die Signaturverifizierung angeht von den Apps. Also APK-Dateien sind die Apps und APK-Dateien sind im Grunde genommen nichts anderes als Java-Jar-Files. Also es sind irgendwie ZIP-Archive mit Android bzw. Java-Bytecode. Wenn man als Entwickler so eine APK in den Play Store hochladen will, dann muss man die signieren. Das Zertifikat ist nicht wie bei Apple iOS oder so irgendwie von Apple signiert, sondern man erstellt sich ein beliebiges selber als Entwickler, signiert es damit und ladet es hoch zu Google Play. Es spielt im Prinzip keine große Rolle im Ökosystem von Android, sondern es ist wichtig bei Updates. Das heißt, wenn ich eine alte Applikation hatte, die mit Zertifikat XY signiert worden ist, dann muss das Update auch mit dem Zertifikat XY signiert worden sein. Das überprüft dann eben Android beim Installieren von Updates, damit einfach nicht eine andere Applikation mit demselben Namen sich drüber installiert. Es muss wirklich von demselben Entwickler kommen und so stellt man fest, dass es dasselbe Update ist. So, jetzt gibt es auch APKs von Google, die auf dem Smartphone laufen. Und die sind dann eben entsprechend von einem Zertifikat von Google signiert. Ja? Während die normalen Applikationen keine Privilegien haben, also nun als unprivilegierter Benutzer laufen auf dem System, haben die Google-APKs ein bisschen mehr Rechte, ja? Weil das halt Google ist und zum Beispiel, wenn man über den Google Play irgendwie Updates installieren muss, dann brauchen die einfach Sonderrechte, um neue APKs zu installieren etc. Was der Jeff Forrestal gemacht hat, ist, er hat festgestellt, dass die Signatur nicht geprüft wird. Normalerweise ist das kein Problem. Also diese APK-Dateien, die könnt ihr jederzeit runterziehen, also per USB-Kabel so eine Debugging-Shell aktivieren auf dem Smartphone und könnt ihr auch, ohne dass das Gerät geroutet ist, einfach runterziehen. Das ist halt Entwickler-Feature. Man kann die halt APKs runterladen. Ist jetzt nichts confidential. Das Problem ist, wenn man die wieder hochlädt, dann werden halt die alte APK eben ersetzt. Ja? Und da kommt die Signaturprüfung ins Spiel. Das heißt, was er geschafft hat, ist, APKs herunterzuladen von Google, die hohe Privilegien hatten, die zu verändern und dann hochzuladen, ohne dass die Signatur dieser APK bricht. Ja? Das heißt, er hatte dann, indem er einfach zum Beispiel Google Maps heruntergeladen hat, modifiziert hat mit eigenem Code, wieder hochgepusht hat, hat er seinen eigenen Code mit hohen Privilegien laufen. Ja. Danach war er sogenannter System User. System ist in Android gleich unter Root, aber dieser System User, der kann bestimmte Konfigurationsdateien eben bearbeiten, die man sonst nicht bearbeiten darf. Nachdem man die bearbeitet hat, konnte man das Gerät neu starten und konnte sich dann zu Root sogar hochprivilegieren. So, das war dieser Root-Exploit, der wirklich alle Android-Versionen betroffen hat, seit mindestens Version 1.6, die, was weiß ich, von 2009 ist oder 2010. Wurde dann mit Android 4.3 behoben, ja, und wurde dann eben deployed. Kurz darauf, ein paar Monate später, kam ein anderer Security Researcher, ist den Angriff ein bisschen anders angegangen, hat ihn leicht modifiziert und konnte fast den gleichen Angriff nochmal durchführen. Das heißt, dieser Exploit ging auch auf 4.3 später, leicht modifiziert. Wurde gepatcht mit 4.4. Das war eigentlich auch eine lange Zeit, ich rufe irgendwie fast ein Jahr oder so. Jetzt seit ein paar Monaten gibt es das sogenannte Tower Root. Funktioniert mit allen Android-Versionen, die vom 3. Juli kompiliert worden ist, weil es schlicht und einfach auf einer Linux-Vulnerability basiert. So. Der Android-Kernel baut im Grunde genommen zum großen Teil eigentlich auf dem Linux-Kernel auf. Es gibt halt neue Energiestrom-, Treiber-Optionen etc. etc. Im Prinzip ist es der Linux-Kernel 1:1. So, das ist ein Exploit, der vor kurzem aufgetaucht ist. Und Fake ID wurde jetzt genau vor einem Monat wieder auf der Black Hat USA präsentiert, wieder von Jeff Forrest, Jeff Forrestal. Und zwar geht es dort wiederum um die Signierung von den APKs, nur wird halt eben da die Zertifikatskette nicht richtig geprüft. Das heißt, wiederum sind alle Versionen inklusive Android 4.4 rootbar. Das heißt, man muss nicht lange suchen, sondern hat einen Exploit. Wenn ich bei irgendeinem Smartphone als Root Code laufen lassen will, dann muss ich diesen Exploit ausführen. Der funktioniert sehr gut und zuverlässig und auf allen Geräten. Das ist so der aktuelle Stand. Das sind nur Bugs, die wirklich von Google eingebaut worden sind. Ja? Das muss man beachten, Google hat nur die Nexus-Reihe, die sie sozusagen betreuen. Das sind Nexus-Geräte, das sind Geräte, die man auf Google Play kaufen kann. Das ist immer ein Smartphone, 7-Zoll-Tablet und 10-Zoll-Tablet. Da kümmert sich Google allein um die Software, ja, ohne um die Firmware. Die kommt direkt von Google, Geräte können von Hersteller XY sein, aber Google hat wirklich die Hand darauf. Alle anderen Geräte, die ihr so in der Umgebung seht, da ist zwar ein Android drauf, aber der Hersteller geht hin, holt sich den Source Code vom Android Open Source Project und pusht den aufs Gerät. Was er davor mit dem Source Code macht, ist seine Sache, weil der Kernel ist GPL, und der Rest des Betriebssystems steht unter der BSD oder Apache License. So, und da ist die Geschichte genauso voll von Fußbandfehlern, die Hersteller gemacht haben. Bei Motorola Xoom gab es irgendwie einen Fehler in den USB-Treibern, was genauso zu einer Privilege Escalation geführt hat. Man konnte sich Root-Rechte holen, sobald man irgendwie Code ausgeführt hat. Bei Samsung ist die Liste immer ganz lang. Die sind sozusagen mein Liebling. Über die Jahre geblieben. Und das Beste, was es von denen gab, ist Deathman, und zwar World Writable. Die Grundidee von Unix ist ja, dass alles eine Datei ist, und es gab früher so einen Deathman, man konnte als Root darauf zugreifen, man konnte halt auf den Arbeitsspeicher zugreifen, nur als Root. Ja. Und die Leute sind dann irgendwie auf die Idee gekommen, ja, man kann zwar nur als Root auf den Arbeitsspeicher zugreifen, aber im Arbeitsspeicher, da liegt der Kernel. Und wenn man auf den so einfach so zugreifen kann, ist eigentlich aus Sicherheitssicht eine ziemlich schlechte Idee. Ja? Deswegen gibt es seit 2-3 Jahren in Linux einfach diesen Deathman gar nicht. Was hat Samsung gemacht? Die haben das wieder eingeführt zur Zeit von Android Version 4.1, zur Zeit von Galaxy S3, so ungefähr. Und der war nicht nur als Root lesbar und beschreibbar, sondern von jedem Benutzer. Das heißt, jeder Benutzer konnte den Arbeitsspeicher auslesen und vor allem bearbeiten. Das heißt, man hat einfach den Kernel, den Arbeitsspeicher ausgelesen, geguckt, wo bestimmte Flags beim Kernel gesetzt sind, hat die dann umgeschrieben und konnte sich wiederum hochprivilegieren. Ja, das ist aber noch nicht das Beste. Es klingt nach einem furchtbaren Fehler, aber es ist noch nicht alles. Die ganzen ganzen Bastler in den Foren, die haben auch wieder diese One-Click-Apps wieder online gestellt und haben gesagt so, hey, hier, um das zu fixen, die App benutzt halt, privilegiert sich hoch, macht halt Change-Mod, also ändert die Zugriffsrechte, ja, und fixt diese Vulnerability. Das haben halt sehr viele gemacht und dann waren die Foren voll davon, dass die Kamera danach nicht funktioniert. Ja? Das heißt, das hier war eine Designentscheidung. Und das ist so einfach nur ein kleiner Überblick, wie es um Android mit Exploits aussieht. Und das unterscheidet sich jetzt nicht so krass von anderen Betriebssystemen. Nehmen wir jetzt mal irgendwie Windows. Wenn ihr irgendwie auf Full Disclosure guckt, was für Vulnerabilities für Linux-Kernel gepostet werden ständig, ja, da fasst man sich genauso an den Kopf. Der große Unterschied ist, es funktionieren das Patch-Management. Ja. Wenn da irgendwie ein Exploit rauskommt, dann gibt es dafür Patches und die ganze Distros, egal ob BSD-Distros oder nur Linux-Distros, sind ziemlich schnell dabei, das Ganze zu patchen und auch wirklich die Updates auszurollen. Ja, wie sieht das bei Android aus? Das ist so eine Statistik, die Google veröffentlicht, regelmäßig ein, manchmal zweimal pro Monat. Das nennt sich das Android Dashboard. Die registrieren zwei Wochen lang einfach alle Geräte, die sich bei Google Play anmelden. Und dann suchen die den String, die Versionsnummer aus und veröffentlichen diese Statistik. Der hat einfach den Sinn, dass man, wenn man als Entwickler eine Applikation entwickelt, sich irgendwie festlegen kann, welche Versionen sind für mich wichtig oder welche Benutzergruppen. Ja, da muss man sich einfach von der API her manchmal entscheiden. Wenn ich alle aktuellsten Funktionalitäten von Android 4.4 benutzen kann, dann kann ich halt nur 20% der User ansprechen. So. Aber es hat eine sehr schöne Aussage, wie es mit Patch Management um Android aussieht. Man sieht, die aktuellste Version haben nur knapp 21% der User. Ja, dann schlängeln wir irgendwo bei 4.3 ein bisschen und signifikante Anzahl ist bei 4.2 und 4.1. Die 2.3er und 4er sind immer noch mit knapp 11 und 14% vertreten, was immer noch eine Menge ist, wenn man beachtet, wie viele Android-Geräte da draußen sind. Genau, das heißt schlicht und einfach, das Patch-Management funktioniert nicht. Die Geräte werden nicht gepatcht. Woran liegt es? Das liegt einfach nur daran, dass das A, Consumer-Geräte sind. Wenn man jetzt betrachtet, wie lang der Patch-Zyklus bei Windows XP war, ja? Wann ist es rausgekommen? Das waren entweder 2000 oder 2000 ist Windows XP rausgekommen, das allererste Release. Und der Support ist jetzt in diesem Jahr im April ausgelaufen. Ja. Das Beste, was man bei Android kriegt, ist bei den Nexus-Devices und die garantieren einem 18 Monate. Bei den Herstellern ist es teilweise ähnlich. Also Samsung sagt zum Beispiel auch, hey, wir garantieren euch Updates für 18 Monate. Das machen sie jetzt seit ein oder zwei Jahren, nachdem sie angefangen haben, so die Unternehmen als Kundschaft anzuvisieren. Der Punkt ist halt die Updates. Nachdem sie Google herausgebracht hat, kommen dann bei den anderen Herstellern irgendwie frühestens 3 Monate danach, in der Regel 6 Monate danach. Ja, was nutzt mir ein Patch-Management von 18 Monaten, wenn die Patches einfach 6 Monate zu spät kommen? Das hat zwei Hauptgründe. Einerseits Interesse von den Herstellern. Die Anzahl von den Geräten oder der Marktanteil von den Geräten ist, glaube ich, knapp bei 90%. Ja, dann kommt iOS mit einem signifikanten Anteil, was dann noch übrig bleibt, und dann irgendwie die paar Prozent, die keinen interessieren. Was die User wollen, sind irgendwie billige Geräte mit viel Funktionalität und das sind irgendwie shiny flying objects und das ist das, was sich verkauft. Das funktioniert einfach. Der Punkt ist, es funktioniert, die Leute kaufen das immer noch. Der andere Grund ist der Aufwand. Und zwar, ich bin jetzt mal Hardwarehersteller, ja, für Android-Geräte. Ja. Da gibt es die Google-Geräte, da gibt es die Huawei-Geräte, da gibt es die HTC und die Samsung-Geräte. Da läuft die exakt gleiche Software. Ja. Das heißt, ich kann mich nur über die Geräte absetzen und das reicht halt bei weitem nicht. Ja. Die User wollen Facebook benutzen, die wollen surfen. Es gibt halt ein paar, die wollen echt zocken, ja, dann kriegt man an die vielleicht teure Tablets verkauft, aber das ist immer noch eine kleine Randgruppe. Ja, deswegen verkaufen sich halt eben die Geräte für 100 oder 200 Euro sehr, sehr gut. Und da ist es halt überhaupt kein Interesse, die lange zu supporten. Stattdessen bringt man ein neues Modell raus. Das sieht man auch bei den Herstellern, dass da von einem Modell bei iPhone, Smartphone, Tablet etc. immer mindestens einmal ein neues Modell rauskommt. Das ist das eine. Was die machen, um sich abzusetzen, ja, nicht nur über die Hardware, sondern über die Software, ist einfach die Software anpassen. Einerseits müssen sie die Treiber anpassen, das müssen sie so und so. Ich meine, da sind andere Chip-Hersteller für WLAN etc. drin. Andererseits passen die das User-Interface an. Ja. Wenn man so ein HTC-Gerät neben einem Samsung-Gerät hinhält, dann ist es dasselbe Betriebssystem, aber es sieht halt völlig anders aus. Die ganzen Icons sind alle anders. Ja, bitte.
Was ist denn, wenn diese Android-Architektur jetzt so schwer ist, dass nicht jemand das Betriebssystem unten drunter wegpatchen könnte und die Grafikoberfläche einfach dazu passt zu einer Version?
Da bin ich gerade dabei. Das ist das eine. Das ist einerseits das User-Interface, was die anpassen. Ja? Und machen andere Anpassungen, die teilweise auch tief in die Hardware gehen. Zum Beispiel genau mit diesem Galaxy S3. Ja? Da hat Samsung sogar TV-Werbung gemacht. Hey, wir können 15 Serienbilder in einem Abstand von weniger als einer Sekunde. Das normale Android konnte das nur in einem Abstand von, weiß nicht, 5 Sekunden Serienbilder machen oder sowas. Ja? Das heißt, die haben auch die Software, die das macht, auch angepasst. Und wenn man eben neue Patches rausbringt, muss man wieder die ganzen Anpassungen muss man testen. Die muss man nicht nur implementieren, was schon aufwendig ist, die muss man genauso testen und genauso verteilen. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund, warum die irgendwie für 6 Monate zu spät kommen. Das ist ganz klar die Motivation ein starker Faktor.
Das ist ein anderes Problem, das war auf User-Seite. Es ist immer so ein Aufwand, die neuen Updates einzuspielen, generell fürs Betriebssystem, weil die On-the-Fly-Update-Funktion bei vielen Windows gar nicht gescheit funktioniert. Ich musste für mein Handy extra den Patch von der Webseite runterladen, manuell auf die SD-Karte kopieren und dann hat es ewig gedauert, bis es das Ding endlich erkannt hat. Nämlich den neuesten Patch, der hat gar nicht funktioniert, ich musste einen vornehmen und danach konnte ich das installieren und die User machen es halt auch nicht den Aufwand, also scheren sich überhaupt nicht drum. Wie aktuell sie Android ist.
Das ist ja. War das eine 2er-Version oder was aktueller ist?
Android 4.2 auf 4.4.
Okay, welcher Hersteller war das?
Ach, aber sie haben nach 2 Jahren noch ein Update geliefert, fand ich gut.
Okay.
Wiederhol bitte nochmal für die Kamera. Ja? Wiederhol es bitte nochmal für die Kamera.
Nee, ist drauf, passt schon.
Okay, ja, der Punkt war halt, die Updates kamen noch 2 Jahre und danach, und zwar bei dem aktuellen Asus. Man musste das über die USB-Karte einspielen. Das mit der USB-Karte kennt man von den 2er-Devices, weil da musste man wirklich eine Update.zip runterladen, die hieß immer so. Musste man die auf die SD-Karte packen, musste man in den Recovery-Mode gehen und dann auf Recovery-Mode-Update drücken. Und wenn auf der SD-Karte keine Datei war, die Update.zip hieß, dann hat er halt abgebrochen und gesagt, wir haben keine neue Firmware. So, das war wirklich der Patch-Prozess über den 2er-Androids standardmäßig. Mittlerweile gibt es halt echt Over-the-Air, das heißt, du kannst halt irgendwie im Einstellungsmenü was finden oder das Gerät nervt einen halt dann irgendwie normalerweise und sagt, hey, jetzt neue Software, klick mich und update. Also das, was du erzählst, das ist eher ein Ausnahmefall, ehrlich gesagt.
Okay. Ich musste nicht über die Debug-Schnittstelle arbeiten, ich musste nur ein Zip-Paket drauf kopieren.
Ja, nee, ich höre dir nicht über die Debug-Schnittstelle, sondern einfach auf Updates prüfen oder sowas. Zumindest die meisten Hersteller haben mittlerweile Over-the-Air, also meiner Erfahrung nach, Over-the-Air-Updates mittlerweile eingeführt. Over-the-Air, sprich, dass es per WLAN kommt. Du bist mit dem Internet verbunden und der checkt halt, gibt es neue Updates und ja, also man muss es nicht an den Rechner anschließen.
Ich habe es akustisch schon nicht ganz. Ja, okay. Hat das ja abgehört
so. Okay. ja, um das kurz zu fassen, Android Patch Management sucks. Wie verbreitet sich Malware? Vor ein paar Jahren war der Google Play Store, oder früher Android Market, ziemlich verseucht. Das war ein echtes Problem. Die einzige Möglichkeit, da Malware herauszubekommen, war, da gab es einen Beschwerdebutton unter den Apps. Und den konnte man klicken und sich beschweren über explizite Inhalte, was weiß ich, gewalttätig, pornografisch oder sowas. Oder man könnte sagen, hey, ich glaube, das ist schmerzhaft. Dann ist wahrscheinlich irgendwo ein Ticket bei Google oder so rausgefallen. Und jedenfalls nach zwei, drei Tagen ist es bei Google angekommen. Da wurden halt Apps wirklich dann aus dem Play Store oder Market damals entfernt, die verdächtig waren oder wirklich dann irgendwie Malware enthielten. Das hat sich ein bisschen gebessert, so glaube ich Mitte 2011. Und zwar guckt Google automatisch nach Malware-Signaturen. Wir haben mal eine Datenbank mit allen bekannten Root-Exploits, die so die bekannt sind, und scannen einerseits da und andererseits machen sie auch dynamische Tests. Was sie machen, ist die APK in den Android-Emulator reinladen und die laufen lassen. Die machen dann automatische Tests, sodass irgendwelche Buttons geklickt werden und gucken, wohin sendet die denn so Netzwerk-Tracking. So, um zumindest das Schlimmste zu verhindern. Das Problem bleiben immer noch die Third-Party-Stores, weil Android ist einiges freier als zum Beispiel der böse Bruder Apple iOS. Ja? Da kann man nur eben aus dem Apple Market Apps rausladen. Und bei Android muss man so einen Haken im Menü setzen und darf man aus jedem beliebigen Third-Party-App-Store oder APKs einfach über die URL eingeben und so installieren. Das ist ein Problem, also da ist überhaupt keine Kontrolle. So, das ist so die Windows-Welt quasi, oder die alte Windows-Welt. Bekanntes Problem, es ist so ein bisschen Tradition, wenn man Keygay oder Crack runterladet, dann ist da halt immer irgendwie Malware oder Trojaner dabei. Genau das gleiche spielt sich auch bei Android ab. Es gibt mittlerweile ziemlich große Warenstores, weil einerseits die APK runterladen und irgendwo installieren, ist kein großes Problem, also auch vor allem technisch nicht. Das wird ja nicht großartig verhindert. Die Kopierschutzmaßnahmen, es gibt irgendwie Google DRM, irgendwie einen Kopierschutz, den Google, mit dem die API reingebaut hat, um den Google empfiehlt zu benutzen. Aber um den zu umgehen, muss man einfach die APK dekompilieren. An sich ist es, da liegt halt eben der Source Code oder die Executable liegt im sogenannten DEX Code vor. Das ist so, muss man sich als Android Bytecode vorstellen. Den kann man in Java Bytecode umwandeln. Im Java Bytecode kann man sehr leicht dekompilieren. Ja. Man muss es nicht mal in Java Bytecode dekompilieren, sondern in diesem irgendwie Java Bytecode lassen. Man muss eine Anweisung einfach entfernen und dann ist dieses DRM einfach weg von Google. So, dann wird es halt einfach nicht geprüft. Ja, das heißt, in den Barats treiben sich genauso kommerzielle Apps rum, wie auch vor allem Spiele. Ja. Wenn man so einen APK mit einem Spiel hat von 200 MB, dann merkt man halt nicht, wenn da 2 MB drüber sind. Ja. Und das ist eine der Möglichkeiten, um Malware zu vermeiden. Was immer noch das Beste und Einfachste ist, oder das Beste, weil es das Einfachste ist, ist halt Phishing. Und dazu halt irgendwie immer dieses Ausgelutschte, aber nie langweilig werdende Beispiel von einem RSA-Einbruch. Ja. Als bei der Firma RSA die Seeds geklaut worden sind von den Kunden für die Two-Factor-Authentifizierung, was da geschehen ist, ist, dass man einfach eine Phishing-Mail verschickt hat an viele Mitarbeiter und die ist in einem Junk-Folder gelandet. Ja. Wurde halt als Spam klassifiziert. Also in der Phishing-Mail war ein Excel-File, ein Dokument drin, in dem stand irgendwie Recruitment Plan. Also irgendwas, was seriös aussah. Und einer der Benutzer hat das aus dem Junk-Folder rausgeholt, weil die Spam-Filter sind naturgemäß unzuverlässig, und hat dann das Excel-File geöffnet. Das Excel-File hatte eine Adobe Flash-Datei embedded und hat dann eine damals unbekannte Lücke in Adobe Flash ausgenutzt und sich so auf den Rechner eines der Mitarbeiter eingenistet, hat den Rechner quasi übernommen und von diesem Rechner haben sie danach das interne Netzwerk angegriffen. Ja. Übrigens, das ist eine legitime Funktion, dass man in Excel-Files Flash-Files einbettet und wenn Excel das sieht, dass da Flash-Files sind, dann startet Microsoft Office Adobe Flash. Das ist gewünschte Funktionalität. Ich sehe zwar keine Use Case dafür, aber der Punkt ist richtig. man sieht, es ist einfach trivial. Man schickt einfach eine Datei mit einem Exploit. Das gleiche würde ich auch mit meiner Android-APK machen. Ich habe da mein Quake-Soundboard, ich kann da Quake-Sounds auf Knopfdruck heraus springen lassen und ich schicke das dann einfach per Mail an die Leute mit einem dieser Exploits, für die es einfach Code gibt in irgendwelchen Bastler-Foren und exploite das eine Gerät, auf das ich SAT ziele. Ja. Vor allem mittlerweile kann ich das auch auf breiter Masche machen. Wenn ich das als Anhang anhänge, dann muss ich immer noch durch den Antivirensoftware, normalerweise ist irgendwie in einem Unternehmen eine zentrale Antivirensoftware, die einfach alle E-Mails checkt, die rein und raus geht. Und da müsste ich eigentlich vorbei, das ist ein bisschen schwierig. Was ich machen könnte, ist einfach irgendwo auf irgendeine URL hochladen, meine APK, und dann einfach den Link schicken. Ja, das ist so sogar user-friendly. Weil dann muss er das nicht irgendwie auf das Handy kriegen vom PC oder von der Mail, sondern der muss halt einfach die URL bei sich auf dem Smartphone eintippen. Und dann kommt so ein Dialog, wenn das Smartphone in Standardeinstellung ist, so, hey, das ist eine APK aus einer vertrauenswürdigen Quelle, willst du das installieren? Eigentlich geht das nicht, ja, weil die aus einer unvertrauenswürdigen Quelle ist, aber du kannst dieses eine Häkchen wegmachen. Dann kannst du Applikationen aus unvertrauenswürdigen Quellen installieren. So, willst du das nicht installieren oder willst du das Häkchen wegmachen? Ja? Oder andersrum das Häkchen setzen. Das ist halt eben einer der Verkaufsargumente auch für Android, dass man eben nicht an den Google Play Store gebunden ist, aber gerade so aus meiner Sicht, so ein bisschen aus Unternehmenssicht, wenn ich zuständig bin für 2000 Geräte, die da rumlaufen, und es sind eben keine Techies, sondern Leute halt, die mit Word arbeiten täglich. Und dann will ich schon so ein bisschen Kontrolle haben und denen das eigentlich verbieten. Und es gibt einfach keine Möglichkeit, auch wenn man ein richtiges Client-Management betreibt oder so, dass man die Geräte managt zentral als Admin, man kann dieses Häkchen einfach nicht verhindern oder das Setzen des Häkchens nicht verhindern. Ja, dann kommen wir ein bisschen zu USB Basics. Wie das Ganze funktioniert. So eine einfache Annahme, ihr habt ein USB-Gerät an der USB-Schnittstelle hängen oder auch vielleicht ein Hub und daran irgendwie noch zwei andere USB-Geräte. Und wenn eines der Geräte ausgesteckt wird oder ein neues Gerät eingesteckt wird, dann ändert sich der Widerstand, das merkt der Host-Controller auf eurem Notebook und sagt dann so, da hat sich an der Geräteanzahl irgendwas verändert. Bitte weist euch aus und schickt das dann eben an alle Geräte an diese USB-Schnittstelle, die da angeschlossen sind, egal in welcher Struktur, ob da irgendwie noch 7 Hubs drunter hängen. Und sagt, hey, schickt mir mal euren Device-Descriptor. Und alle Geräte schicken den sogenannten Device-Descriptor, in dem steht halt drin, was das für jeweils ein Gerät drin ist. Ja. Das kann man sich auch als ein C-Struct vorstellen mit verschiedenen Informationen, steht vielleicht irgendwie als Zeichenkette, wie der Name des Herstellers, irgendwelche Informationen vom Gerät. Und zwei dieser Felder in diesem Device-Descriptor sind sehr wichtig. Ja. Das ist einmal die Vendor-ID und die Product-ID. Und nur anhand dieser zwei Felder kann ich bestimmen, welche Treiber auf der Host-Seite geladen werden. Das heißt, ich kann auf dem Notebook von meinem Device aus genau bestimmen, welche Treiber hier geladen werden. Also es werden die Treiber geladen, natürlich, die ich will. Okay, das ist eine ziemlich wichtige Info, weil von da aus können wir sehr gut weiterarbeiten. Noch mehr Basics, und zwar während der Kommunikation von zwei USB-Geräten gibt es eine fixe Rolle. Und zwar, es gibt in dem Host zum Beispiel das Notebook und es gibt das Device. Es ist eine Tastatur, ein Flashstick oder eben euer Smartphone oder Tablet. Und diese Rolle verändert sich oder kann sich nicht verändern. Das liegt einerseits an der Spezifikation und andererseits, weil die Hardware eigentlich nichts anderes kann. Euer Notebook kann niemals zu einem Slave werden, beziehungsweise zu einem Device. Diese Master-Slave-Beziehung bleibt immer. Es gibt in der USB-Spezifikation aber eine Ausnahme und sie nennt sich On-the-Go. Das heißt, dass ein Slave-Gerät vorübergehend mit beschränkten Möglichkeiten eines Masters agieren kann. Ja, das heißt, dass hier kann zum Beispiel nicht nur ein Gerät werden, sondern genauso ein Host. Beide der Punkte werden vom Linux- bzw. Android-Kernel unterstützt. Und zwar gibt es einmal die Linux-Gadgets-API, das ist einfach nur für embeddete Systeme. Heißt, dass man sehr leicht eigene Devices programmieren kann, egal welche Funktionalität. Also es gibt bereits vorgefertigten Code für USB-Ethernet-Karten, Audio-Geräte für als USB-Gerät, USB-Stick, CD-ROM-Laufwerk für USB, was auch immer. Ich brauche dann eben natürlich einen entsprechenden Controller an dem Gerät und kann ziemlich schnell loslegen. Da der Android-Kernel eigentlich größtenteils auf Linux basiert oder größtenteils mittlerweile auch sehr, sehr ähnlich sind, kann das Android dementsprechend das Gleiche. Das heißt, es kann auch kann einerseits als Slave agieren, das heißt, ich kann mit diesem MTP-Protokoll, das ist Media Transfer Protokoll, das bei Geräten ab Version 3.1 benutzt wird, um Mediendaten auszutauschen. Ich kann damit irgendwie diese ADB, diese Debugger Shell öffnen, ich kann das als Ethernet-Device betreiben, etc. pp. Ich kann aber auch als Master mit dem Android agieren, das heißt, ich kann dann das Ding USB-Sticks anschließen oder ich kann auch Tastaturen anschließen. Wozu es auch mittlerweile auch die passende Hardware gibt, beziehungsweise die passenden USB-Stecker, die von Micro-USB dann auf normalen USB gehen, so, also auf weiblichen USB. Dann kommen wir zu dem Punkt, wie man so sein eigenes USB-Device zusammenbastelt auf dem Android. Als grobe Übersicht, man braucht natürlich Root-Rechte. Vorher haben wir gesehen, so, dass nicht allzu schwierig ist. Wir müssen dazu natürlich den Kernel patchen, den vorhandenen. Wir müssen eine Konfigurationsdatei patchen, die init-usb-rc, die initram-fs neu erstellen und überschreiben, was das genau ist, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und dann einfach den USB-Modus des, umschalten, auf, mit dem er sich präsentieren soll, oder als welches Gerät es sich präsentieren soll. So, kommen wir zum ersten Punkt. Source Code holen. Kann man sich immer herunterladen vom Android Open Source Project. Das ist so das, was Google anbietet, woran das so der Hauptzweig ist. So ein Git-Repository und da checken alle Hersteller den Source Code aus. Und das kann auch jeder andere, weil der Kernel eben unter die GPL steht. Die interessante Datei ist in dem Ordner Drivers USB Gadgets. Das ist die Android C. Das ist so diese. Die Android-spezifische Implementierung von dem Slave-Gerät. Sieht viel nach ein bisschen viel aus vielleicht auf einer Folie, ist aber eigentlich nicht allzu komplex. Es gibt eben diese zwei Methoden, die init und die exit, auf die ich achten muss. Das sind Methoden, die ich für mein Gerät implementieren muss. Die werden jeweils beim Hochfahren des Android-Geräts bzw. beim Herunterfahren des Geräts gestartet und allokieren einen Speicher. Es gibt dann eben die Bind und Unbind, eben Äquivalente zu, wenn eben dieser Gerätemodus oder dieses Gerät, das ich programmiert habe, ein- und ausgeschaltet wird. Dann gibt es halt eben zwei Strukturen, wo man irgendeinen Namen hinterlegt, wo man will, und eben die Pointer zu den jeweiligen Funktionen angibt. Die Android USB Function ist auch wichtig, das ist so die Stelle, wo man dieses Struct bei Android quasi registriert, sodass im Kernel hinterlegt ist, dass einer der Geräte, also einer der Slaves, zu dem Android werden kann. Die Implementierung ist jetzt hier zwar ausgelassen, die ist aber nicht sonderlich schwer, weil ihr könnt euch die andere Implementierung, zum Beispiel MTP und die Audio-Gerät, ihr könnt das Android ja smart als Audio, also das Mikrofon oder Webcam benutzen, das ist alles auch da drin. Ihr könnt es einfach runterkopieren oder euch anschauen. das Coolste ist, dass die ganzen Implementierungen für alle Geräte im selben Ordner liegen. Ja? Also NTP ist ja so dieses Protokoll, das habe ich schon gesagt, um Dateien auszutauschen. Während der alten Version war das üblich, also Android 2 oder so, war es üblich, dass man die SD-Karte oder externen Medienspeicher an den PC als Flash-Drive oder USB-Stick weiterreicht. So, das hat man genauso gesehen. Das hat man durch NTP ersetzt, das heißt, der alte Source-Code ist nicht mehr notwendig. Ja? Aber es liegt immer noch dort. Genauso wie ultra viele Leichen, die nicht benutzt werden, schon gar nicht in dieser Android-C deklariert werden. Und auch teilweise uralte Code. Das ist so, wenn ihr euch mal Linux-Kernel-Makefiles angeguckt habt, dann habt ihr ziemlich schnell verstanden, dass das Magie ist und ihr nicht versteht oder nicht verstehen werdet, wie das funktioniert. Deswegen belastet so viel wie möglich bei dem Alten, dann kriegt ihr es kompiliert. Und es ist so vom Gefühl her, dass die sich genau das Gleiche gedacht haben. Dann kommt diese Konfigurationsdatei, die init.usb.c, in der stehen sogenannte Properties. Properties sind bei Android Key-Value-Paare, schlicht und einfach Konfigurationen, die beim Booten geladen werden aus den Config-Files, die auch später abgefragt und verändert werden können. Viel muss man hier nicht beachten. Das hier ist eine, die bereits da drin stand. Ich habe sie runterkopiert und hier mein Gerät, das ich im Struct so genannt habe, als HID, also Human Interface Device, mein Angabegerät, einfach umbenannt. Das Einzige, was man wirklich anpassen muss, ist einfach hier diese Stelle, wo man sagt, hey, wenn ich in diesem Modus bin, dann gibt es zwei verschiedene Slave-Geräte. In dem Fall ist zum Beispiel Accessory, da ist irgendwie, ich glaube, MTP dabei, ich bin mir gerade nicht sicher, dann kann das Gerät auch gleichzeitig als Audioquelle, also Mikrofon, agieren. Und da ist diese Debug-Shell gleichzeitig aktiviert. Das heißt, wenn dieser Modus aktiv ist, sind all diese Slave-Funktionalitäten gleichzeitig verfügbar. Ich kann auch hingehen, meinen Ethernet-Adapter nochmal da rein stopfen in diese Config und wirklich alle Funktionalitäten aufrufen. Und wenn ich diesen Modus setze, dann sind all diese Funktionalitäten auf einmal verfügbar. So. Was ich als Angreifer machen würde, wenn ich Schaden ergreifen will, ich gucke mir, was so standardmäßig ist, das war glaube ich NTP, schreibe dann noch HID dazu, das heißt, wenn ich meinen Modus umschalte, den bösen Modus, dann ist diese Dateiverbindung immer noch da, das heißt, der Benutzer merkt das nicht, aber zusätzlich habe ich eine Tastatur, die ich emuliere mit dem Gerät. Ja. Das werde ich nachher noch kurz mit LSUSB in der Demo noch zeigen. Das macht eigentlich einfach auch nur der USB-Standard möglich. Die Vendor-ID und Product-ID kann man auch hier direkt festlegen. Das ist so ein Override, egal was im Quellcode steht, wenn ihr hier was anderes schreibt, dann taucht das bei euch, dann geht das über das USB-Kabel. Die init.ramfs. Init.ramfs ist... hat bei Android so ein eigenes Format, das hat einen bestimmten Boot-Header, der natürlich immer gleich ist. Da gibt es halt eben Magic-Code, an dem man das erkennen kann. Und in dieser init.ramfs liegt einerseits der Kernel, oder das Kernel-Image, das ihr kompiliert habt, und da liegt die RAM-Disk. Also RAM-Disk ist das, was unter Android dann eben auf dem Root-File-System eingehängt oder gemountet wird. Also sprich, das ist einerseits diese Konfigurationsdatei, die ihr vorher bearbeiten müsst, genauso wie die Einhängepunkte irgendwelcher Ordner, slash data, slash system oder slash bin zum Beispiel. Ja. Das könnt ihr manuell machen, indem ihr einfach die Originale anguckt, wie die aussieht. Aber es gibt auch Tools wie Aboot EMG, heißt eines zum Beispiel davon, die das vollständig automatisch machen. Auf welcher Partition die init.ramfs liegt, hängt ganz vom Gerät ab. Also ich hatte zum Beispiel zwei Versionen davon in der Hand, eins ohne LTE und das andere mit LTE, und die hatten auch zum Beispiel andere Laufwerksbezeichnungen in dem Dev-System. Wenn ihr das automatisiert machen wollt, dann müsst ihr einfach in einem Dev-Blog-Verzeichnis die Blockgeräte durchgehen, also die Partitionen, und einfach nach den Magic Bytes gucken. Das sind irgendwelche 2 Bytes, die diese Init-RunFS eindeutig identifizieren. Genau. Ja gut, Kernel ist ein richtig, RAMDIS ist halt eben wichtig wegen dieser Init-USB.rc, dieser einen Konfigurationsdatei. Second Stage taucht zwar irgendwie bei Android in der Spezifikation auf, aber steht auch gleichzeitig drin, dass es keiner der Hardware-Hersteller verwendet. Also ich habe irgendwo nicht gefunden, wozu das ist. Ja, da der Kernel natürlich im Arbeitsspeicher ist, nachdem das Gerät gebootet ist, solltet ihr das Gerät neu starten, damit der modifizierte Kernel hochgeladen wird. Und was ihr dann nachmachen könnt, ist euch dieser RC-Konfigurationsdatei bedienen. Diese Property-Liste, wie schon erwähnt, wird beim Hochfahren gestartet und nimmt eben Standardwerte, die dort deklariert sind. Mit dem Command-Line-Tool, das automatisch auch immer bei jedem Android ist, mit getprop, könnt ihr für bestimmte Systemeinstellungen eben die Konfiguration holen, die Konsole ausgeben, oder ihr könnt es eben dann auch setzen. Für das Setzen braucht ihr wiederum natürlich Bootrechte, also nicht nur für das Kernel-Patchen. Also dieses Kommando wird im Prinzip auch ausgeführt, wenn ihr in den Einstellungsmenü hingeht und diesen Entwicklermodus ADB aktiviert. So, nachdem ich das gemacht habe, bin ich soweit, dass ich ein beliebiges Gerät emulieren kann. Ein kleiner Überblick, was man machen könnte, wenn man Host-Driver exploiten könnte. Das Tolle und das Schlimme an USB ist, es gibt unglaublich viele Standards. Wenn ich als Gerätehersteller ein beliebiges Gerät herstellen will, ich weiß nicht, eine Netzwerkkarte über USB, einen Audiorekorder, was weiß ich hier, eine Tastatur, dann kann ich entweder hingehen und meine Treiber selber schreiben. Und dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass sie beim Kunden ankommen, dann müssen sie installieren. Also das ganz klassische Spiel des Treibers installieren. Oder wenn ich schon ein Gerät in der ähnlichen Geräteklasse herstelle, dann kann ich diese Product-ID und die Infos in den Deskriptoren so setzen, dass Standardklassen geladen werden. Ja? Und bei jedem Betriebssystem gibt es unten einen riesen Haufen von diesen Standardklassen. Fürs USB-Soundkarte, serieller Adapter auf USB, Ethernet, Bluetooth-Adapter ist auch eine separate Klasse und. Und natürlich Eingabegeräte. Es sind einfach nur eine Menge an Treibern, die bereits vorhanden sind, egal in welchem Betriebssystem. Das Ganze wird einfach die ganzen Jahre mitgeschleppt, wie auch nicht nur diese Device-Klassen, sondern Custom-Treiber. Ja. Irgendwie 97, als vielleicht die entsprechende Klasse nicht gab, gab es diese coole Webcam, ja, aber die hat jede zweite benutzt. Aber die Treiber standen halt eben von 97 und die werden halt in Windows immer noch mitgeschippt. Ja. Wie der Code von den Dingern aussieht, wollt ihr gar nicht wissen, wie der programmiert ist. Und wenn man so sich als von der Sicht der Hardware mal anguckt, durch welche Schichten man geht, ist es auch ziemlich viel Angriffsfläche. Das ist so der typische Aufbau von einem USB-Stack auf einem Linux-Kernel. Ihr habt einerseits den USB-Host-Controller, beziehungsweise die Treiber dazu, also sprich der USB-Controller, der in eurem Notebook ist. Dadurch geht das, dann habt ihr die USB-Core, also einfach nur USB-Kommunikations-Basics und ihr habt natürlich die normalen USB-Geräte-Treiber. Seien sie jetzt custom-made oder eine der aus der Klasse. Und dann habt ihr natürlich die User-Space-Anwendung, bei der das auch landet. Das heißt, das hier ist eure ganze Angriffsfläche. User-Space kann vielleicht interessant sein, aber wenn ich hier eine Sicherheitslücke finde, ja, einen Buffer-Overflow oder was auch immer, dann bin ich im Kernel-Space. Ja? Ich bin höher als gut, ich bin höher als Gott, ja, ich bin im Kernel Space. Ich kann dann einfach alles machen. Genau, der USB-Stack bei Windows sieht ziemlich ähnlich aus, außer so ein bisschen ein Ausschwenker in das User Space, aber im Prinzip haben wir dieselben Komponenten, die genauso im Kernel Space laufen. Es gibt ein tolles White Paper, das heißt What We Have Learned from 50 USB Bugs. Ja? Es war ein Security Researcher von der NCC Group. Die haben ziemlich viel Embedded Hardware untersucht, irgendwie von einem Jahr, und eine Statistik erstellt. Und der hat mal diese tolle Grafik erstellt und hat aufgezeigt, auf welchen Stellen haben die Sicherheitslücken gefunden haben. Ja? Und das sind hier alles bestimmte Werte aus dem Device-Deskriptor bzw. andere Deskriptoren für Optionen. Das hier, was ihr alles seht, oder so um die 80%, sind entweder Integer-Overflows oder die String-Copy-Funktion, bei der es scheitert. Und das ist halt eben im Kernel. Der Punkt ist, wie wird zum Beispiel der Linux-Kernel entwickelt. Ja? Da ist irgendwie Torvalds und der sieht so ein bisschen von oben herab und kontrolliert so ein bisschen. Und dann hat er ein Dutzend Maintainer oder Entwickler, also Vertrauensleute, mit denen er arbeitet. Ja? Einer davon ist zum Beispiel Greg Hartman, der ist für die Treiber zuständig. Ja? Und der hat mir bei der Präsentation gesagt, so, hey Leute, wenn ihr mir Code schickt für Treiber, dann sorgt bitte dafür, dass ihr mir das Gerät schickt dazu. Ja? Weil wenn ich kein Gerät dazu habe, dann kann ich es nicht testen. Ja? Dann muss ich mich auf meine Sicht verlassen. Das heißt, Sachen, die ihr nicht testen kann, aus irgendwas Exotisches, weiß ich nicht, eine Lampe, die Kaffee kochen kann, ja? Und da schickt ihnen jemand die Treiber dazu und die Lampe, die Kaffee kochen kann, kostet halt eben 3 Millionen, das hat er jetzt nicht im Schrank stehen, dann guckt er sich eben den Code durch, guckt, ob der den Coding Guidelines entspricht, etc. Und wenn das funktional erscheint, dann nimmt er den halt. Und der Code kommt dann eben von allen Seiten, von Unternehmen wie Intel, Texas Instrument, was weiß ich, Google, genauso. Und dann kommen all diese Geräte treiben. Es ist eigentlich ganz toll, weil man mit einem Linux-Kernel einfach jedes Gerät betreiben kann, das es gibt, gefühlt. Aber das ist auch so ein bisschen dieser Prozess, der aus Sicherheitssicht auch einfach sackt, sagen wir mal so. Weil, ja. Wie das eben funktioniert. Verschiedene andere Gerätegruppen emulieren. Einfach mal zwei Angriffsszenarien, einmal die Autorun-Inf. Ja. Die Autorun-Funktion von Windows, die ist immer noch top, die gibt es immer noch. Das, was hier hundertprozentig kennt, ist die Autorun-Funktion. Da muss man irgendwie unterscheiden. Es gibt auch die Autoplay-Funktion, ja, das ist so ein bisschen was anderes. Autoplay-Funktion führt nur Mediendateien aus oder Dokumente und Autorun-Funktion kann Mediendateien starten und kann eben diese typische irgendeine Executable oder ein Script starten lassen, das in dem Medium ist, das ja einschiebt. Da gab es einen Configer, ja, und diesen Wurm, der sich unglaublich erfolgreich verbreitet hat, und der hat sich über USB-Sticks verbreitet. Ja. Die haben was Tolles gemacht, man kann ja in diese Autorun nicht nur sagen, was man öffnen will, sondern das IP festlegen. Und wenn ihr den Fragedialog offen habt, also nicht irgendwie Standard führt es aus, sondern der Fragedialog, dann kann irgendwie Medien abspielen, Ordner öffnen, mit einem Ordner öffnen und dann kam der Name der eigentlichen Funktion, wie die heißt. Und bei Configer hieß die halt Ordner öffnen und da war so ein Ordner-Icon dran. Ja? Dass man die User einfach verwirrt hat dazu. Und das war, Configer war eben der Grund, warum ab XP Service Pack 2 für Flash Drives die Autorun-Funktion deaktiviert worden ist. Für die CD-ROMs wurde sie aber nicht deaktiviert, auch in den aktuellen Windows-Versionen. So, das heißt, meine Angriffsvektoren hier sind, ja, ich kann Mediendateien irgendwie draufpacken und hoffen, dass er das öffnet. Das kann ich auch so. Das brauche ich, glaube ich, nicht mal gut. Ich kann aber auch genauso einen Batch-File laufen lassen. Dazu eine kleine Demo. Leider poppt es nicht auf, weil ich meine VM nicht dazu kriege, dass die mein USB-Gerät erkennt. Aber ich zeige euch einfach, wie es gemountet ist. Und zwar, sorry für das kleine Icon, aber hier ist mein Samsung Android. Das sieht aus wie so ein bisschen wie ein sehr billiger iPod. Das ist sozusagen mein MTP, mein Mediengerät. Wenn ich eben auf Mount schaue, dann sehe ich unten noch nichts. Wenn ich aber auf meine App klicke und sage, ich will meinen bösen Autorun aktivieren und sich der Bildschirm nicht ausschaltet, dann geht das weg und erscheint einmal das CD-ROM. Ich klicke drauf, da wird es mounted. Ich habe meinen Inhalt. Wenn ich nochmal Mount ausführe, dann habe ich eben mein CD-ROM-Laufwerk gemountet. Sozusagen von meinem Android-Device. Ja. Also vom Handy her ist es jetzt nichts Besonderes, es ist eine App und es sind zwei Knöpfe drauf. So. Genau, das Ganze gab es schon vorher, genau während des Zeitraums, als ich meine These geschrieben habe, hat es einer der Researcher von F-Secure in dem chinesischen Forum gefunden. Das ist diese Kiva-APK und die hat richtig Payloads vorgefertigt, die man irgendwie anhaken kann und einen Payload generieren und die erzeugt einfach dieses Autostart-Skript, dass man das eben auf das Flash-Laufwerk legt. Das hat aber auf alte Androids abgezielt, sprich die noch wirklich als Flash-Laufwerk behandelt worden sind und daneben als XP noch aktuell war. Genau, was der große Unterschied ist zu MTP. Für MTP gibt es genauso kein Autorun. Der Unterschied ist, dass auf der linken Seite seht ihr einfach die alte Version, wie der Medienspeicher exportiert worden ist. Das war meistens eine Micro-SD für Medien, also Musik oder also Videos, große Dateien. Und die wurde direkt als Linux-B-Stick oder eine SD-Karte eben dann den Rechner weitergereicht. Ja? Und das ist das, was MTP macht. MTP kann bei MTP muss es eben nicht zwei getrennte Partitionen geben, weil hier muss es eben sein, weil eine davon weitergereicht wird an den Rechner. Bei MTP ist man hingegangen und gesagt, hey, wir geben den Usern ein bisschen mehr Speicher, damit die nicht so viel auf SD-Karte speichern können. Deswegen gibt es jetzt Geräte, nicht wie vor 4 Jahren mit 1 GB Speicher, sondern mit 16 oder 32 GB Speicher. Aber vieles davon ist eben für Musik und Videos gedacht, also Sachen, die eben viel wiegen. Und MTP geht eben hin, dass es von dem Betriebssystem kontrolliert wird. Das Betriebssystem sagt, für MTP exportiere ich nur ein paar bestimmte Ordner, auf die man eben von außen zugreifen darf. Der Rest sind Systemordner, bei denen hast du nichts zu suchen, wenn du das exportierst. Und gibt es dann eben mit diesem MTP, mit diesem Media Transfer Protokoll an den PC weiter. So, das ist so einer der Unterschiede. Warum man überhaupt keinen Flash-Speicher eigentlich hinkriegt. Genau, das habe ich ja bereits gesagt. Für Mass Storage, genauso wie CD-ROM-Laufwerk, gibt es in diesem Drivers USB Gadgets Ordner, gibt es einfach eine fertige Implementierung. Und die könnt ihr auch direkt verwenden. Also ihr müsst nichts dazu tun. Oder nicht viel, ihr müsst irgendwie 10 Zeilen Code schreiben, die ihr eigentlich fast nur copy-pasten müsst. Das ist der große Witz daran. Und dann habt ihr eben eine magische Datei, eine sogenannte LUM-Datei. Und die müsst ihr auf eure Image, also das, was als Flash-Speicher oder CD-ROM-Laufwerk exportiert wird, einfach hinzeigen lassen. Die Image ist jetzt nichts Besonderes, das war einfach nur was ich gemacht habe für den Proof of Concept, ist eine 2 MB große Datei mit DD, ja, einfach eine leere Datei mit 0 Bytes, Und dann habe ich sie eben mit MKDOSFS oder MakeFS und dann gibt es halt irgendwie 40 Umlaufwerke, gibt es irgendwie ein bestimmtes Dateisystem. Und das habe ich dann eben mit dem Standard-Unix-Toolset einfach als CD-ROM-Block formatiert. Ja. Und dann halt Dateien ja, hinterlegt. Ja, Modus umstellen und das war's. Also die Demo, die ihr gesehen habt, hat eigentlich nichts anderes gemacht als das hier. Was sehr interessant ist, ist eigene Eingabegeräte zu emulieren, also Human Interface Devices. Toll ist es, weil man beliebige Aktionen ausführen kann, man kann die Leute probieren, aber das ist jetzt nicht unbedingt immer die erste Sache, die man so als Angreifer will. Ich kann zum Beispiel eine Webseite aufrufen, die wiederum Schadcode ausführt oder irgendwie sehr kompliziertere Angriffe mit Webseiten durchführen und eben alles, was man so mit der Tastatur machen kann. Also die Fantasie ist da ziemlich, kann dann ziemlich breit getreten werden, was man damit machen kann. Und zum Beispiel, wenn man eine Software ausführt mit der Tastatur, die man auf dem Flash Storage hinterlegt hat, und da kommt so ein Pop-up, weil die Software will laden werden, und das kann ich genauso eben bestätigen, wenn ich schon sowieso eine Tastatur bin. Also es hindert mich überhaupt nichts dran. Implementierung äquivalent wie auch davor. Mit dem CD-ROM-Laufwerk, das sind irgendwie ein bisschen mehr Lines of Code, das sind irgendwie 100 Lines of Code gewesen, weil man einen sogenannten Report-Descriptor braucht. Ein Report-Descriptor ist was Spezielles was Spezielles für Eingabegeräte und in dem steht einfach drin, steht eine Beschreibung des Geräts oder was das Eingabegerät kann. Das ist ziemlich generisch. Also in dem Report-Deskriptor steht einfach drin, welche Buttons es gibt für meine Tastatur, Maus, Joystick etc. Und das macht man in diesem Report-Deskriptor. Und für Eingabegeräte gibt es die einfach nur fertig herunterzuladen. Das heißt, es ist auch nichts anderes als Copy-Paste. Es liegt auch in demselben Ordner vom Linux-Kernel. Was man danach machen muss, ist natürlich den Kernel patchen. Die Property auf mein böses Device setzen und danach hat man so ein Gerät im Dev-Verzeichnis, das Hit G0 heißt und man kann eben per Hexcode einfach Tasteneingaben schicken. So, was ich hier mache, ist nichts anderes, dass ich sage, hey, die Taste A ist gedrückt. Ja? Wenn ich danach nichts mache, dann bleibt die Taste A gedrückt. So. Was ich danach machen will, ist zu sagen, hey, Taste A drücken und dann keine Tasten drücken. So. Das ist im Prinzip das, was man machen muss, um dann eben Tastatureingaben zu verschicken. So. Ich habe wiederum meinen magischen Band auf meinem Smartphone, das einen Browser startet. Und das war's. Also ich kann es nochmal machen, dann geht halt nochmal ein Tab auf. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Der Punkt ist, es ist entweder. Es gibt verschiedene Geräte dazu. Es gibt irgendwie Arduino-basierte Geräte, mit denen man genauso Spaß haben kann. Die haben es echt so schnell hingekriegt, dass man das gar nicht sieht. Also man geht kurz für einen Bruchteil einer Sekunde, geht kurz zum Fenster unten noch. Und die ganzen Shell-Skripte, die ihr da eintippt, die sieht man, die kriegt man einfach nicht mit. Ja, beim Android habe ich es jetzt nur so hingekriegt, dass es so schnell ist, dass man nicht reagieren kann. So, immerhin. Aber damit lässt sich doch schon einiges ausführen. Es gibt so das sogenannte Kautilya-Framework und das ist ein indischer Security-Researcher. Der hat einfach nur fertige Payloads da drin für irgendwelche Arduino Teensystik oder Arduinos, die man genauso oder sogar noch leichter als Tastatur instrumentieren kann. Und er hat dann irgendwelche Payloads, wo man einfach eine Remote Shell in die Command Line runtertippt. Das halt innerhalb von weniger als einer Sekunde. Also nichts mit runterladen, sondern wirklich Code. in PowerShell oder so. Und das hat er halt für alle Betriebssysteme so hinterlegt. Das ist ziemlich amüsant, was man eben damit machen kann. Ja, das war's so vom Content. So als also ein bisschen als was man dagegen machen kann, ist man sollte seine Android-Firmware up to date halten, falls man das kann. Eine Möglichkeit ist Nexus Devices zu kaufen, aber da gibt es halt wirklich keine Auswahl. Es gibt halt eben das 5 Zoll Smartphone, ich will kein 5 Zoll Smartphone und es gibt halt nichts anderes. Ja. Das ist das Beste, was man kriegt, was up to date Software halt angeht. Eine Alternative ist, die auch hier, glaube ich, so ein bisschen verbreitet ist, sowas wie CyanogenMod. Und die sind so ziemlich hinterher, dass die irgendwelche Builds, also aktuelle Builds von dem Android Open Source Project halt runterpullen. Also zumindest bei CyanogenMod weiß ich es nicht, es gibt eine viele andere. Und die sind da ziemlich hinterher und ziemlich up to date und bieten dann eben diese Builds an. Das ist halt echt eine Möglichkeit, wenn man das machen will. Aber dazu, das hat ja das Ganze hat eine Kehrseite, die kaum einer sieht. Und zwar muss man das Gerät flashen. Und wenn man das Gerät flashen will, muss man den Bootloader anlocken. Ja. Das eine ist irgendwie Garantieverlust. Ja. Da stimmt man grundsätzlich drüber ein, wenn man das macht. Das ist jetzt von eurer Seite vielleicht auch nicht das Problem. Von Corporate Seite ist es ein Problem, wenn man die Geräte mal umtauschen will. Aber der Punkt ist, wenn ihr das erste Mal einen Bootloader anlockt, was passiert? Wer hat schon mal das erste Mal auf einem Android einen Bootloader anlockt? Was kommt?
Also bei dem einen Gerät, was ich habe, stand ein Text oben beim Booten drin, der da nicht mehr weggeht, dass das Gerät jetzt gesperrt ist. Also es ist sofort sichtbar, es ist, war bei Asus, mit Mail an Asus, die.
Noch davor. Was kommt als Pop-up? Also Asus macht das auch ganz sicher. Es steht, hey, willst du das anlocken?
Ja, genau.
Aber dann wipe ich jetzt den ganzen Storage. So. Und das ist halt ein ziemlich guter Schutz. Wenn man das erste Mal anloggt, kommt bei modernen Geräten dieses Pop-up und sagt, hey, willst du denn loggen? Wenn du denn loggen willst, dann ist das okay. Ja, du verzichtest auf Garantie oder was weiß ich. Aber ich wipe jetzt den Storage. Willst du auf Ja klicken?
Kann bei mir das nicht.
Kann mir auch nicht.
Okay. Ich weiß, dass es bei 2 halt nicht so war. Man konnte halt einfach alles drüber flashen, was man will. Samsung hat das Rad vollständig neu erfunden. Die haben einen eigenen Bootloader genommen und die ganzen Flashing-Tools von Google, die funktionieren da nicht, sondern es gibt ein Tool, das ist Odin. Odin ist so ein Tool, das Samsung intern benutzt, wenn die Garantiefälle reinkommen. Und es ist halt irgendwie in sämtlichen Versionen geleakt. Also wenn man Samsung-Boot-Export runterladet oder aus dem Flashen, dann ist irgendwie Odin-Hexe in völlig verschiedenen Versionen, die jeweils zu jedem Gerät passt. Und es ist ein Custom Bootloader und da kann man wirklich alles drüber flashen, was man will, einfach so und muss es auch nicht löschen. Bei ganz neuen Geräten, also ab Galaxy S4 und diese Galaxy Tabs, machen sie sogar Signature Checks. Das heißt, man kann das nicht ohne weiteres flashen. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt die Möglichkeit offen gelassen haben. Und bei den aktuellen Geräten, so ab Android 4.0, die ich so in den Händen gehabt habe, von Major Marken, weiß ich, hatte C gesagt, ja, Samsung würde ich das schon sagen, Google, die hatten eben dieses Feature. Das Feature ist einfach wichtig, um den Storage zu schützen. Das heißt, wenn ihr das Gerät verliert, kann ich den Speicher runterziehen. Wenn ihr euren Storage verschlüsselt habt, dann kann ich die PIN gut forcen. Das kann ich offline machen. Ja. Wenn aber euer, um das zu machen, muss ich halt den Recovery Mode flashen. So, das ist der Hintergrund dazu. Ja, wenn der Bootloader schon mal unlocked war, dann bleibt eure Datenpartition eben drauf und wird nicht gewiped. Ich flashe dann als Angreifer den Recovery Mode und kann dann die Daten einfach per DD einfach abziehen. Und dann habe ich halt diesen Recovery Mode, den kann ich beliebig flashen, dann habe ich eine Debugging Shell mit Rootrechten. So, und dann ist mir eigentlich ziemlich egal, ob das ein Klartext ist, ob ihr eine PIN gesetzt habt oder dass es verschlüsselt ist und ihr habt eine gute PIN gesetzt. Und weiß nicht, ob es verschlüsselt ist und PIN setzen, ich habe noch nie jemanden gesehen, der auf einem Smartphone irgendwie eine große PIN als 8 Zeichen gehabt hat. Wenn ihr versucht habt, schon ein Passwort zu bootforcen, wisst ihr, dass es einfach gar nichts ist. Genau, deswegen überlegt euch das mit dem Flashen. Das ist so ein, ja, so ein krasser Drawback. Autorun deaktivieren, also will ich jetzt nicht viel dazu sagen. Das braucht man nicht, das ist unnütz. Wenn man Type implementiert, sollte man User Space Implementation nutzen. Es gibt für gängige Betriebssysteme mittlerweile eins, einmal libusb, das hat bestimmt irgendwie mindestens jeder zweite hier gehört, und das gleiche ist GadgetFS. Das ist einfach nur genau das gleiche wie libusb, nur eben auf der Slave-Seite, dass man die Treiber für diese Geräte im User-Space schreiben kann. Das heißt, wenn was schief geht, dann poppt da, dann kann man sich nicht zum Kernel-Space eskalieren, sondern es läuft im User-Space. Das ist bei weitem nicht so kritisch. Windows hat genauso die Möglichkeit, seit Vista oder XP Service 2.3, will ich jetzt nicht lügen, auch Treiber in User Space programmieren zu lassen oder zu programmieren. Fuzzing von Treibern sehr begeisterungsmäßig betreiben. Es gibt mittlerweile coole Tools dazu, sowas wie ein Face Dancer, wenn ihr mal danach googeln wollt. Das ist so ein kleines Board, mit dem man die Host-Treiber irgendwie fassen kann oder sehr schön fassen kann oder Prototyping machen kann und mittlerweile auch sogar Slave-Treiber. Das ist halt so ein kleines Board, man musste sich das früher zusammenlöten, auch das im Detail, und mittlerweile ist es auch fertig, so dass man das zum Laufen kriegt. Und das ist eigentlich ganz geil, weil man da eine interaktive Pipe-Chat hat. So, man kann das Gerät quasi prototypen direkt im Pipe, während es läuft. Das ist so einer der Projekte, die sich damit beschäftigen. Und also das letzte Jahr ist es so ein bisschen erloschen, aber wenn man so einen Kongress oder so einfach auf die Talklisten guckt, gab es ziemlich viel darüber, was USB-Bugs und USB-Security angeht. Das war eigentlich cool, das ist ein cooler Fortschritt. Also, damit der USB-Stack eben nicht in dem Zustand bleibt, wie der Netzwerk-Stack vor 15 Jahren war. Nicht alle Treiber am besten reinladen, was zum Beispiel Ubuntu macht, weil es einfach alle sämtlichen USB-Treiber wie reinlädt, die es einfach im Kernel gibt. Mac macht es zum Beispiel nicht, das machen die Macos, macht es super, weil da, also man kriegt so Tastaturen ran und so ein bisschen Standardsachen, und für was anderes gibt es einfach keine Treiber. Das ist aus der Hinsicht eigentlich ganz cool. Was es noch gibt, ist, wenn ich als Punkt explizit dastehe, ist so aus Betriebssystem, Herstellersicht, irgendwie in Abfrage. Häkchen oder Abfrage zu machen, so hey, da ist so ein Device, willst du dafür Geräte laden, Geräteteile laden oder willst du das überhaupt benutzen? So, ja, nein, die. Aber wenn ihr einen USB-Stick in Windows reinsteckt, dann macht sich das komische Blubgeräusch, was furchtbar unangenehm ist, aber dann steht da erst dieses Symbol und die Treiber sind geladen, das Gerät läuft bereits so, kommuniziert bereits hier. Weiß nicht, steckt es ein und habt da keine Kontrolle mehr. Das wäre super, wenn man das irgendwie sieht, vor allem wenn man irgendwelche Geräte oder wenn das Notebook gesperrt zum Beispiel ist, ja, dass da jemand einfach vorbeigehen und USB-Stick reinschiebt und der Bildschirm ist gesperrt und so müsste halt zuerst entsperren und dann den OK-Button drücken. Ja. Das fände ich eine super Idee. Weiß aber jetzt schon, dass es zum Beispiel bei Betriebssystemen, die aus einer Hand kommen, irgendwie sehr leicht umzusetzen wäre, aber die das nicht machen werden, aus Usability-Sicht. Und bei GNU Linux ist es einfach zu viel Patche oder zu viel Frickelzeug aus vielen verschiedenen Ecken. Was jetzt nicht unbedingt negativ gemeint ist, der Punkt ist halt, die Software kommt eben aus verschiedenen Ecken. Und dass man das einfach nicht so einfach hinkriegt, aber hinkriegen würde man schon. Ich glaube, da fehlt auch genauso die Motivation. Ja, das wär's von mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Gibt's Fragen?
Warum gibt es keine Version 3 von Android, sondern nur 2 irgendwas, danach direkt 4 irgendwas?
Es gibt eine 3-Version, also 3.0, 3.1, 3.2, aber die waren nur für Tablets. Dann haben sie sich gedacht, hey, es ist eine völlig blödsinnige Idee, die Version zu splitten, und haben das bei 4 wieder vereint.
Ja. Gibt es eine Möglichkeit, wenn man das Gerät erst gebootet hat, ein Betriebssystem, weil es ja ein Game drauf geschrieben hat, danach das wieder selbst so zu sperren, dass man erst wieder neu routen müsste, nur dass man dann eben halt hergeht, dass man das so selbst sperrt, dass die Lücke halt nicht mehr, oder das Lücke nicht mehr, wirklich nicht mehr drin sind?
Meinst du einen Bootloader oder einfach Booting-Exploit oder Schwachstelle?
Ja. Das heißt, dass man den Bootloader so sperrt, dass der Datenbereich geweiht wird.
Kannst du nicht. Das ist der Punkt. Du kannst ihn dann wieder sperren, aber du kannst ihn dann wieder ohne Konsequenzen entsperren. Das ist der springende Punkt. Das geht nur um das erste Mal, wenn der Bootloader entsperrt wird. Also zumindest bei den Geräten, die ich gesehen habe, war das wirklich so. Ich hatte dann irgendwie mal ein Projekt, so die Commissioning für Mobile Devices. Also wie werden die entsorgt? Und dann haben wir irgendwie, also ich Praktikanten irgendwie 20 Geräte gekauft bei eBay, gebraucht, und ihr kennt ja diese Meldung, wenn ihr Elektronik verkauft und da ist eine Festplatte drin oder ein Computer, und es steht bei eBay so, hey, guckt, dass ihr die Festplatte gelöscht habt. Und das gleiche haben wir mal mit Smartphones gemacht. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel ganz viele Geräteklassen da, wo ich es mir angeguckt habe von verschiedenen Herstellern. Und ich, allein aus Erfahrung kann es sein, dass es vielleicht irgendwelche Hersteller wirklich so, sagen wir mal, intelligent machen. Weil, so Disclaimer, Android ist nicht gleich Android. Aber das, was ich von dem, was ich gesehen habe, war es nicht so.
Warum wollen eigentlich die Gerätehersteller der Benutzer keine Bootrechte einordnen?
Das liegt schlicht und einfach daran, dass die ganze Sicherheitsarchitektur von Android darauf beruht, dass die Apps nicht mit Root laufen dürfen. Jede Applikation läuft mit einer eigenen User-ID, also Unix, Linux, User-ID. Und dadurch funktioniert auch der Sandboxing-Mechanismus im Arbeitsspeicher, da die Prozesse von User A nicht auf die Prozesse im Speicher von User B zugreifen dürfen und genauso auf den Local Storage. Du setzt einfach chmod 700 oder 600, ja, und User A und User B dürfen auf die Daten von gegenseitig nicht zugreifen. Das heißt, Applikation A kann wirklich noch auf die Daten zugreifen, die ihm gehören. Und sobald du Root hast, ist es halt futsch. Also das ist einer der Hauptgründe.
Ich glaube, das einzige Problem ist ja, dass man die Applikationen dann wirklich vertrauen kann.
Ja, deswegen hat man auch Sandboxing so. Deswegen schottet man die ab. Also der Mechanismus ist gar nicht mal so schlecht, aber das verlässt sich wirklich darauf, dass man das Gerät nicht rooten kann. Was das Hardfield-Fisch kam, war jetzt nicht wirklich Topic, aber so mit 4.0 kam ASLR und DEP, also Adressspeicherverwürfelung, und dass man Code im Stack nicht ausführen kann. Um es irgendwie kurz zu machen, das erschwert das Exploiting vehement, also sehr. Man musste schon einiges tricksen oder viel mehr Aufwand aufbringen. Und seit Android 4.4 gibt es das sogenannte SE Linux, beziehungsweise dann die Portierung SE Android. Also Security and Chase Linux waren einfach Access Controls aus Kernel-Ebene. Das ist so das, was so ein bisschen aus dem Militärbereich kommt, dass man die Access Controls so setzt, dass sich nicht mal der Root-User über die hinwegsetzen kann. Also sprich, das wird wirklich von keinem geregelt. Und das ist dann, da gibt es halt irgendwie die Vorträge mit diesem SE-Android, dass der läuft, und wenn trotzdem schafft, sich irgendwie Root-Rechte zu holen, dann kann man die Sandbox immer noch erhalten. Also das ist halt ein gutes Feature, was es angeht. Es ist zwar Fußball zu managen, aber ich vermute mal, die machen das mit Default-Rules. Weil, keine Ahnung, Access Controls gibt es schon seit 20 Jahren auf der Kernel-Ebene, aber das hat keinen Nutzen, weil das nicht managbar ist. Und deswegen unterstelle ich denen, dass sie die Default-Regeln benutzen. So.
Das funktioniert dann aber nur noch mit dem Betriebssystem, was man gekauft auf dem Geld drauf hat. Also löschen, neu installieren, die eigene Wünsche realisieren, dann ist das ja auch alles wieder vorbei, oder?
Was genau meinst du mit SGR Linux, oder?
Ja, genau. Wenn ich ja diese, wenn selbst Root nicht mehr alles darf, dann kriege ich ja keinen, das ist ja das, was glaube ich aktuell da hindert, CRNG-Mod selbst zu installieren. Mhm. Und selbst wenn ich es schaffen würde, und ich habe wieder ein CRNG-Mod drauf, habe ich die ganzen Probleme von vorher auch wieder.
Ja, ist ja nur eben. CRNG kannst du ja grundsätzlich auch flashen. Soweit ich weiß. Ja, ist das nicht das Standardverfahren, CRNG zu flashen?
Was man machen kann, ist natürlich den Systemspeicher zu löschen und dann zu löschen, dann ist dann nichts mehr drauf, was irgendwie Sicherheit hat. Im Kernel kann man ersetzen, dadurch ist keinerlei Sicherheit mehr da. Das heißt, das dann geht einfach. Das ist ihr System, in dem man direkt flasht.
Ja, unsicher machen ja, aber man geht dann also überhaupt auf gar keinen Weg wieder sicher.
Nicht erfahren bei CyanogenMod oder sowas, ja. Aber an sich machen die nichts anderes als den Code von Android Open Source Project nehmen und dann auch eigene Wünsche anpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die SE Linux rauspatchen oder drin lassen, wenn sie das tun. Wenn die das drin lassen, dann. Ja. Ja, danke für den Kommen übrigens.
Hast du Einblick in Maemo oder eigentlich ja auch basierende Betriebssysteme für Handys, die ja dann nicht auf Linux laufen, sondern halt auf einem, auf einem anderen Weg angepassten Linux? Da hat man ja die User-Rechte, wie man sie unter Unix Linux gewöhnt ist. Meinst du, das wäre eine gute Sache, das Sandboxing so zu betreiben, dass es kein Root gibt und jedes Programm seinen eigenen User hat? Aber ich sehe das eher als schlecht an, weil es ist ja so. Naja, nur darauf zu vertrauen, dass wenn man kein Root hat, ist immer halt auch zu, also Single Point of Failure zu schnell kaputt zu kriegen.
Ja, das ist aber glaube ich eher ein Unix-Problem. Ne? Du kannst hingehen und sagen, zu dem Pfeil, chmod und dann 4.0. Ne? Du kannst ja auch zugreifen, dann meldest du dich als User an und änderst die Zugriffsreste. Es ist nicht nur ein Android-Problem, sondern ein Unix-Problem. Die haben halt, die lassen die Sandbox drauf basieren. Ja, es ist scheiße. Was soll ich sagen? Zu den anderen sagt mir jetzt nichts. Sorry. Okay. Es sei denn, du gibst mir eine kurze Intro. Das sind alternative Android-ROMs, oder?
Ja, nee, nicht Android-ROMs.
Sondern Betriebssysteme, die überhaupt nicht auf Android basieren, sondern wirklich unabhängig und teilweise früher implementiert wurden für Smartphones.
Ja, beispielsweise Maemo ist für den Debian ein Fork für das Nokia N900 und N9. Was wir zweimal im Einsatz hatten, im Grunde ziemlich Debian-like, aber eben halt angepasst auf Nokia N900 Hardware.
Okay. Und wie haben die das gemacht?
Da habe ich nicht so viel Einblick rein gehabt mit dem Sandbox, auch wegen dem Wissen. Es gab User, es gab auch Root-User, es gab kein extra, es war halt mehr der Open-Source-Gedanke und ja, man darf sowieso, da war es keinen gesperrten Root oder man versucht nicht die Leute vom Root entfernt zu halten, sondern es gibt einfach einen Root wie auf einem normalen Unix-Rechner auch.
Debian und ARM 2.6.28 Kernel. Der hat noch keine Capabilities im Kernel.
Okay. Ja. Okay. Also, wie alles, was so neu kommt, ist ja im Grunde genommen Unix. Also BlackBerry 10 ist ja auch Unix, also QNX. Würde vielleicht nicht vielen sagen, es ist halt ein kommerzielles Betriebssystem, das BlackBerry sich gekrallt hat. Und die machen zum Beispiel das gleiche wie Android. Nur halt auf Gruppenebene, so dass man das gleiche abschottet, nur nicht auf User, sondern Gruppenebene. Was die aber ganz gut gemacht haben, dass sie die Angriffsfläche reduziert haben. Das heißt, es läuft eigentlich kaum was als Root oder auf dem Kernel, sondern der Kernel ist irgendwie so, ich erinnere mich, man guckt an die Zeichnung, irgendwie so ein Bus, der mit verschiedenen Komponenten kommuniziert über IPC, aber so ziemlich alles läuft halt im User Space. Und wir haben uns das mal mit einem Kollegen angeschaut, irgendwie fast einen Monat lang. Und konnten eigentlich nicht viel machen, weil wir eigentlich kaum Dienste gefunden haben, die mit administrativen Privilegien laufen. Das ist eine ziemlich coole Idee. Auch wenn das Zeug sehr friedlich aussah, irgendwie eine Rootshare haben wir nicht gekriegt. Einfach nur anhand der wegen der Architektur.
Aus Firmensicht mag das ja auch ganz sinnvoll sein, aber aus unserer Sicht wollen wir ja eigentlich einen Rootshare haben und alle anderen sollen sie nicht haben.
Ja, ja, aber keine Ahnung, diese App-Revolution ist ja liegt einfach daran, dass die Dinger idiotensicher sind. Ja. Wirklich jeder kann sie bedienen. So, und auch wenn du so eine Super-User-APK hast, ja, die sagt dir, hey, XY sind Root-Rechte. Ja, willst du sie geben, ja oder nein? Du kennst vielleicht die Auswirkungen davon, aber User XY, ja, die 1000 User, für deren Mobile Devices ich im Unternehmen zuständig bin, die wissen das ganz sicher nicht, und ich will nicht, dass sie das wissen und überhaupt sollen die da überhaupt nichts damit machen. Also wie gesagt, bei Android wird es ja jetzt nicht krass verhindern, weil das so ein Erfolgsfaktor ist. Deswegen kannst du die Geräte immer noch flashen. Also HTC hat mal den Bootloader geflasht. Also der war mal völlig offen und dann haben sie den geschossen, weil das war halt nicht so gut. Und dann gab es halt einen Exploit, der einfach den Bootloader unlocked hat. Und dann gab es eine Petition von den Usern an HTC, dass sie den Bootloader wieder öffnen sollen. Und dann haben die das in den neuen Devices dann geöffnet, weil die User das wollten. So. Kann man halt irgendwie böse Schimpfwörter, Leserbriefe. Aber das ist doch eine, also es basiert darauf, es ist nicht verboten, aber gleichzeitig ist es halt einer der Gründe, warum das halt sicherheitsmäßig echt so absackt. Ja. Apple zum Beispiel ist, egal welche Mist die vor allem am Anfang gebaut haben, ist halt eine komplett andere Welt. Aber das Ding ist halt geschlossen, du kannst halt nur im Play Store was installieren und wenn du das Ding wirklich benutzen willst, musst du das routen. Was, oder Jailbreaken, was genau die gleichen Folgen hat. Das Sandboxing-Mechanismus halt, weil der läuft halt unsignierte Software und so. Und aus Third-Party-App-Stores oder was auch immer, wo du es herbehaben willst. Und bei Apple ist es genauso, dass die vertrauen darauf, dass also die Sicherheitsarchitektur vertraut darauf, dass es nicht als gut läuft, das Zeug. Aber dann läuft halt NMAP nicht so. Man muss halt echt abwägen. Oder irgendwelche coolen Dienste wie GCC oder was auch immer, was schlag mich tot, dass es da gibt. Ja, weiter fahren. Dann nochmal ist da für die Aufmerksamkeit.